Kannst du dir vorstellen, dass es für den einen oder anderen gar nicht so einfach ist, dieses Lied zu singen? Wenn wir sagen, Gott, du siehst alle Wege und du denkst an das, was du durchgemacht hast. Und wir singen, du erhörst Gebete und du warst in einer Not, wo du gebetet und gerungen hast und nichts ist passiert. Unser Thema heute, erlittenes Unrecht, beschreibt genau so eine Situation. Unrecht wird uns zugefügt und natürlich beten wir. Und natürlich glauben wir, dass Gott den Weg sieht und dass Gott seine Hand über uns hält. Und trotzdem so viel Schweres durchmachen. Viele von uns haben in ihrem Leben Bitteres erfahren, haben gelitten, geweint, wussten nicht mehr ein und aus. Und womöglich liegen diese Erlebnisse Jahre zurück. Und du fragst dich, warum dieses Thema? Warum lassen wir das nicht ruhen? Jetzt, wo ich mich arrangiert habe, gelernt damit umzugehen, es irgendwo in einer Ecke meines Lebens platziert habe. Wir lassen es nicht ruhen, weil Gott uns eine Verheißung gegeben hat. Freiheit. Weil Gott will, dass wir heil werden. Und weil Gott, und jetzt geht vielleicht der Blick von uns selbst weg, so wie schon in der Anbetungszeit ein starker Schwerpunkt in Bezug auf unsere Mitmenschen war, weil Gott mit unserer Freiheit eine Berufung verknüpft. Wer selber Befreiung erfährt, wer selber erlebt hat, wie er frei wurde, kann andere in die Freiheit führen. Der Apostel Paulus sagt, in all unseren Nöten kommt uns Gott mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Und das ist die Vision der Gemeinde. Deshalb braucht es die Gemeinde. Deshalb braucht es unsere Gemeinde. Weil wir zur Freiheit berufen sind und diese Freiheit ansteckend sein soll. Wir wollen als Gemeinde bewusst einander dienen. Auch in einem so schwierigen Thema wie erlittenen Unrecht. Und wir wollen auch eine Gemeinde sein, wo wir vom Heiligen Geist zugerüstet werden. Menschen in unserem Umfeld, die Jesus Christus noch nicht persönlich kennen, zu dienen. Und dafür möchte ich jetzt noch beten, bevor wir einsteigen. Vater im Himmel, ich glaube wirklich, dass es wahr ist, was wir eben gesungen haben. Dass unser Lebensweg nicht dem Zufall ausgeliefert ist, sondern du bist mit uns. Und da drin sind riesige Spannungen. Ganz besonders, wenn wir Unrecht erleiden, Schweres durchmachen und uns fragen, Gott, warum lässt du das zu? Ich danke dir, dass du als Gott gegenwärtig bist und uns in die Freiheit führen willst. Danke, dass du Versöhnung ermöglichst, selbst mit erlittenem Unrecht. Und so bitte ich dich, dass du uns dienst in diesem Gottesdienst. Amen. Wie gehabt, nähern wir uns diesem Thema anhand dem Leben von David. Und wir kennen seine Geschichte ja recht gut. Er hat viel Unrecht erlitten. Und die Situation, wo ich jetzt einsteigen will, war er enorm unter Druck. Auf der Flucht vom König Saul, der zuweilen seine ganze Armee aufbot, um ihm nachzujagen. Und in anderen Fällen seine ganze Eliteeinheit zusammenrief, um ihm nachzujagen. David in der Wüste zurückgezogen und bereits zweimal wurde er von der lokalen Bevölkerung verraten, obwohl er ihnen geholfen hat. Die Bevölkerung hatte Angst, weil ganz am Anfang der Verfolgung hat Saul ein Blutbad angerichtet, ein Priester hat ihm geholfen und Saul kam und hat 85 Männer mit Familien einfach ausgelöscht, um ein Zeichen zu setzen. Wer David hilft, der ist auf der Abschussliste. So ist er auf der Flucht. Einmal war David bereits umstellt. Und er ist nur entkommen, weil gerade noch ein Eilbote kam und den Bericht brachte, dass die Feinde Israels, die Philister, an einem anderen Ort eingefallen waren. Und Saul musste seinen persönlichen Kampf abbrechen, um gegen die Philister vorzugehen. Und kaum war dieser Angriff abgewandt, kam er wieder. Ein anderes Mal waren sie so eingekreist, dass sie sich nur noch in der Höhle verstecken konnte und eigentlich sitzt er in der Falle. Es war diese Situation, wo dann Saul alleine diese Höhle aufsucht, um aufs WC zu gehen. Und David die Gelegenheit hat, Saul zu töten, und er es nicht tut, sondern nur diesen Stück vom Mantel abschneidet und dann mit oder nach Saul die Höhle verlässt, das Stück Stoff als Beweisstück in die Höhe hält und Saul sagt, siehe, ich hätte dich umbringen können, ich habe es nicht getan. Das ist doch der Beweis, dass ich nichts gegen dich habe. Und hier möchte ich nur in Klammern einfügen. Saul ist als König ja oberster Richter Israels. David verbietet seinen Männern, sich an Saul zu rächen. Wir werden das gleich dann noch deutlicher sehen. Aber es ist doch bemerkenswert, und darauf möchte ich hinweisen, dass David alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel nutzt, um sich gegen das Unrecht zur Wehr zu setzen. Eigentlich könnte man sagen, er prozessiert gegen Saul. Er tritt nicht vor den König, sondern er tritt mit diesem Beweisstück vor den Richter. Und er fordert, dass ihm Gerechtigkeit widerfährt, weil er doch offensichtlich unschuldig ist. Das wollen wir doch festhalten, dass wir als Christen uns sehr wohl wehren dürfen. Mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Wir dürfen auch alle rechtsstaatlichen Mittel ausschöpfen, um Unrecht zu stoppen. Das sollen wir auch. Denn die Bibel unterstreicht ganz deutlich, der Staat hat von Gott ein Mandat bekommen, die Aufgabe bekommen, für Recht zu sorgen. Und das tut David. Er geht so weit, wie er kann. Er tritt vor den Richter, obwohl der sein Feind ist. Ja, der Richter ist auch der Täter. In diesem Fall. Und so ist Saul zwar beschämt, er bricht in Tränen aus, er anerkennt öffentlich die Unschuld Davids, zieht auch ab. Aber David kann Saul nicht trauen. Und so zieht er sich noch weiter in die Wüste zurück. Mittlerweile sind 600 Mann um ihn geschart. Das ist die Truppe, die vor Saul auf der Flucht ist. Mitten in der Wüste. Von was soll man leben? Wie soll man da durchkommen? Wie überleben? Und die Episode, die uns in 1. Samuel 25 erzählt ist, erzählt von diesem verzweifelnden Überlebenskampf. Da ist Nabal, ein reicher Grundbesitzer mit großen Herden. Und er lässt gerade seine 3000 Schafe scheren, macht reichlich Gewinn und feiert das gute, gelungene Jahr. David schickt Boten zu ihm. Und er bittet an diesem Festtag um einen kleinen Anteil. Schließlich hat er, David, die Hirten Nabals nicht nur gewähren lassen, sie haben sie das ganze Jahr über auch beschützt. Ohne jeden Lohn. Und David bittet um eine Spende, könnte man sagen, eine milde Gabe. Und Nabal beschimpft die Boten Davids und er verspottet David, beleidigt ihn aufs Gröbste und mit leeren Händen kommen die Boten zurück und berichten David, was vorgefallen ist. Können wir uns hineinversetzen in diese Situation, verzweifelt, im Überlebenskampf und dann um den gerechten Lohn gebracht, verspottet und gedemütigt. Wie fühlt sich David? Wie fühlt er sich in diesem Unrecht? Ja, wir lesen über seine Entrüstung. Er ruft aus: Für nichts und wieder nichts habe ich die Herden dieses Kerls in der Wüste beschützt. Nichts, was ihm gehörte, ging verloren. Und er hat mir Gutes mit Bösem vergolten. Bittere Worte. Wir spüren die Verzweiflung, die Entrüstung. Und ich glaube, jeder von uns, der selber schon Unrecht erfahren hat, kennt dieses Gefühl. Wie sich Frust mischt mit Wut. Und schon bald drehen sich die Gedanken nur noch darum, wie kann ich dieses Unrecht heimzahlen? Und auch David geht es so. Er ruft seine Männer zusammen, lässt sie das Schwert umgürten und schwört feierlich bei Gott, dass noch diese Nacht er sich rächen würde und macht sich sofort auf den Weg. Eine hochdramatische Situation. Wir haben eben noch festgehalten, dass wir als Christen uns sehr wohl wehren dürfen. Die Frage ist, gibt uns Unrecht, das uns zugefügt wird, das Recht? Nun ebenfalls Unrecht zuzufügen. Gibt uns Unrecht, das uns trifft, das Recht, Unrecht heimzuzahlen? Wir können ein bisschen ruhiger diese Situation abwägen, weil wir nicht unmittelbar betroffen sind. Unsere Gefühle sind nicht so entrüstet wie bei David. Und wahrscheinlich sehen wir es. Nein, dürfen wir nicht. Dürfen wir nicht. Ich darf mich wehren, ja. Ich darf mich in Notwehr verteidigen, ja. Ich darf alle legalen Mittel ausschöpfen, ja. Soll ich sogar. Aber selbst erlittenes Unrecht gibt mir nicht das Recht, mit Unrecht heimzuzahlen. Das sage nicht ich, das sagt das Wort Gottes durch David. Denn die Geschichte geht ja weiter. Wir kennen sie. Zum Glück rennt ein Diener Nabals zu seiner klugen Frau und berichtet alles. Und sie versteht augenblicklich, was für ein Unrecht geschehen ist. Sie packt alles Proviant, das gerade greifbar ist, zusammen, zieht David entgegen, fällt ihm vor die Füße, entschuldigt sich im Namen ihres Mannes. Und spricht aber auch kühn aus, dass Rache selbst in dieser Situation, selbst in diesem Unrecht, dass Rache vor Gott ebenfalls Unrecht gewesen wäre. Und David erkennt, dass er in seiner Entrüstung beinahe große Schuld über sich gebracht hätte. Wir lesen im 1. Samuel 25, Verse 32 und 33, wie er zu Gott aufblickt: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der dich, sagt er zur Frau, heute zu mir gesandt hast. Gepriesen sei deine Klugheit. Gesegnet sollst du sein, weil du mich daran gehindert hast, Blut zu vergießen und mich selbst zu rächen. Er erkennt, das wäre nicht recht gewesen. Wir wollen hier Folgendes festhalten. In der Entrüstung über Unrecht, wenn unsere Gedanken hin und her jagen, Racheplänen aufsteigen, so dringend und drängend der Wunsch nach Vergeltung auch ist, ich will mir Rache verbieten. Geschwister, dafür brauchen wir den Beistand des Heiligen Geistes, um in so einer Situation kühlen Kopf zu bewahren. Vielleicht muss Gott uns sogar jemand über den Weg schicken, wie bei David, der uns stoppt. Und wir wollen uns stoppen lassen. Ich möchte, dass wir diese Entrüstung vor Augen haben und zu uns selber sagen: Ich will mir im Unrecht Rache verbieten und ich will mich stoppen lassen. Und ich möchte auch gerade in dem Moment auf das Kreuz verweisen. Weil wir vielleicht eben realisieren, dass auch wir schon Unrecht mit Unrecht vergolten haben. Und dann brauchen wir das Kreuz. Dann brauchen wir Vergebung. Weil so verständlich es ist, wir sind schuldig geworden. Ich darf uns zusprechen, Jesus will uns vergeben. Ich bin so froh, dass wir heute das Abendmahl feiern dürfen. Mit genau dieser Botschaft. Deine Schuld ist dir vergeben. Und das wollen wir heute ganz bewusst in Anspruch nehmen. Keine Vergeltung. Die Frage ist nur, wie hätte David reagieren können? Wie es Gott gefällt? Wie soll das gehen? Wie ist das überhaupt möglich? Ich denke, keiner von uns ist in der Lage, Unrecht einfach so hinzunehmen. Denn Unrecht macht etwas mit uns. Wie in der Entrüstung zur Ruhe kommen. Wie mit diesen Gefühlen der Ohnmacht umgehen. Wohin mit diesen hasserfüllten Gedanken. Unrecht, das uns zugefügt wird, verletzt nicht nur unser Recht, es verletzt immer auch unser Herz. Und wer Unrecht erfahren hat, braucht einen Verarbeitungsprozess, damit wir wieder heil werden können. Dieser Weg in die Freiheit geht über einen Verarbeitungsprozess. Und dazu möchte ich heute Morgen einladen. Frei werden, frei sein. David hat in seinem Leben wohl mehr Unrecht erfahren als wir alle. Und er hat diese schwierigen Ereignisse, Erlebnisse, Erfahrungen in einem Psalm verarbeitet. Psalm 37 thematisiert den Umgang mit schlechten Menschen. Und in Vers 8 ist eigentlich eindrücklich zusammengefasst, was wir eben als Fazit bis jetzt festgehalten haben. Paulus sagt: Lass dich nicht zu Zorn und Wut hinreißen, ärgere dich nicht, damit du nichts Unrechtes tust. Ja, das leuchtet uns schon ein. Aber wer das erfahren hat, fragt sich: Wie um Gottes Willen? Das kann vielleicht ein Oberflegma, ein Gutmütiger im Quadrat. Einer meiner Brüder hat mal gesagt, da war er noch klein in der Schule, Primarschule, Mami, ich möchte auch mal so richtig böse werden. Er war so ein Gutmütiger. Man konnte ihn nicht reizen. Also ich konnte es, aber anscheinend alle anderen nicht so gut. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Das Geheimnis Davids lüftet sich in Vers 7 von diesem Psalm. Psalm 37, Vers 7. Sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift. Ich weiß nicht, ob das auf den ersten Blick als Lösung tönt, aber bleiben wir doch mal hier stehen. Die Verarbeitung von Unrecht beginnt in der Gegenwart Gottes. Kannst du glauben, dass die Gegenwart Gottes nicht folgenlos bleibt? Wenn wir uns hineinbegeben in die Nähe Gottes, dass das irgendetwas in unserem Leben bewirken muss. Da ist doch Gott in unserer Nähe, das bewirkt etwas. Und ich verstehe diese Gegenwart Gottes nicht als eine Art Solarium, wo man eintritt und sich dann eine Weile diesen göttlichen Strahlungen aussetzt und dann kommt man verändert heraus. Gott ist nicht einfach Energie. Gott ist eine Person. In der Gegenwart Gottes begegnen wir einer Person. Es kommt zu einer Begegnung. Und deshalb geht es nicht in erster Linie um Gefühle, die wir in dieser Gegenwart Gottes erleben. Das darf dazugehören. In erster Linie geht es um die Begegnung mit Gott. Es kommt zu einem Zwiegespräch mit ihm. Betend, hörend, über Gott nachdenken. Und in dieser Gegenwart Gottes dürfen wir erleben, wie unsere Wut, unsere Ohnmacht, unsere Verletzung, unsere Verzweiflung von Gott getröstet wird und wir Ruhe finden. Ruhe finden. Ruhe auf den zwei Ebenen, wo wir herausgefordert sind. Mit dem Mitmensch, der mir Unrecht zugefügt hat. Aber ich habe es ja einleitend angetönt. Da ist auch eine Spannung in die Gottesbeziehung hineingekommen. Wie hat er das zulassen können? Wenn er es gesehen hat, warum hat er das nicht gestoppt? In der Gegenwart Gottes, im Reden mit ihm und in der Begegnung mit ihm beginnen sich unsere Gedanken, die hin und her jagen, zu entwirren. Zu entwirren so lange, bis vier Wahrheiten über Gott wieder klar und fest aufgerichtet sind. Gott hat das Unrecht gesehen. Erste Wahrheit. Gott hat das Unrecht nicht gut geheißen. Zweite Wahrheit. Gott wird gerecht richten. Dritte Wahrheit. Und Gott wird meine Unschuld sichtbar machen. Vierte Wahrheit. Ich möchte gerne mit euch diese vier Wahrheiten einfach mit Bibelversen untermauern. Gar nicht groß kommentieren. Denn das ist nicht eine intellektuelle Angelegenheit, diese Verarbeitung, sondern sie findet in der Gegenwart Gottes statt, im Austausch, in der Begegnung. Gott hat das Unrecht gesehen. Denn Psalm 33, Vers 13 sagt, der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschenkinder. Und in Hebräer 4, Vers 13 lesen wir, nichts in der ganzen Schöpfung ist vor ihm verborgen. Gott hat das Unrecht gesehen. Und wenn du das erlebt hast, wenn du bis heute leidest unter Unrecht, das dir zugefügt ist, bitte halte das fest. Gott hat das Unrecht gesehen. Zweitens, das ist ganz entscheidend. Gott hat das Unrecht nicht gut geheißen. Denn die Bibel bezeugt über unseren Gott, treu ist Gott und kein Böses ist an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. Wie könnte er Unrecht gut heißen? Psalm 33, Vers 5 sagt, Gott liebt Gerechtigkeit und Recht. Wie könnte er Unrecht gutheißen? Gott wird gerecht richten. Er wird jeden Täter zur Rechenschaft ziehen. Denn Jeremia 17, Vers 10 sagt, ich prüfe jeden Menschen bis in sein tiefstes Innerste hinein. Und ich werde jedem das geben, was er für seine Taten verdient. Gott heißt das Unrecht nicht nur nicht gut, er zieht auch zur Rechenschaft. Apostel Petrus sagt, sie werden sich vor dem verantworten müssen, der schon bald über alle Menschen Gericht halten wird. Und die ganze Schärfe, die uns manchmal im Alten Testament entgegenkommt, ist im Neuen Testament keinesfalls aufgehoben. Wir hatten kürzlich eine Predigt über diese Stelle in Römer 12, Vers 18 und 19, wo Paulus sagt, rächt euch nicht selbst, sondern schafft Raum für den Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Gott wird gerecht richten. Und während der Täter vom Gericht Gottes getroffen wird, erlebt das Opfer, wie Gott seine Unschuld aufrichtet. Das finden wir eben in diesem Psalm 37. Deine Unschuld wird Gott sichtbar machen, so hell wie das Licht des Tages. Und die Rechtmäßigkeit deiner Sache wird leuchten wie die Morgensonne. Darum, unser Vers, sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift. Vier Wahrheiten über Gott, die uns im erfahrenen Unrecht zur Ruhe führen. Warum? Es ist hier offensichtlich, dass Unrecht wird eine Angelegenheit Gottes. Er nimmt sich ihm an. Und das heißt, ich kann es loslassen. Ich kann es Gott überlassen. Das Erlebte wird nicht verdrängt. Und das Unrecht wird nicht klein geredet. Und trotzdem werde ich es los, weil ich es am richtigen Ort deponieren kann. Warte, bis er eingreift. Es ist nicht mehr meine Sache. Ob jetzt? Bei Nabal hat das David sehr eindrücklich erlebt. Weil als seine Frau die Geschehnisse der Nacht vorher erzählt, er war ja betrunken, gar nicht ansprechbar, als er wieder nüchtern war und sie ihm das erzählt, trifft ihn die Strafe Gottes. Und 10 Tage später stirbt er. Warte, bis er eingreift. Aber egal, ob jetzt, ob wir etwas sehen vom Zorn Gottes oder in einem künftigen Gericht, wo die Bibel sagt, kein Mensch wird dem entgehen. Wir können eines sagen, es ist nicht mehr meine Sache. Und ich möchte heute Morgen in diese freisetzende Gegenwart Gottes hineinrufen. Ist dein Leben belastet durch Unrecht, das dir zugefügt worden ist? Manche haben erlebt, wie ihre Wehrlosigkeit ausgenutzt wurde, bis hin zu Gewalt und Missbrauch. Andere haben erlebt, wie ein Versprechen gebrochen wurde oder sie in einem Geschäft übers Ohr gehauen wurden. Haben erlebt, wie sie betrogen wurden. Vielleicht sogar vom Ehepartner, vielleicht sogar von den eigenen Geschwistern. Angeschwärzt, verleumdet. Könnten eine lange Liste hier anfügen, weil unsere von der Welt durchdrungene, unsere von der Sünde durchdrungene Welt hat Unrecht viel Raum. Viel Raum. Und Jesus ruft dir zu, werde frei. Jesus hat gesagt, selig sind die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Das ist die Verheißung heute Morgen. Und wenn wir dann in diese Zeit des Abendmahls hineingehen, dass ja auch immer eine Zeit sein soll, wo wir persönlich mit Gott zusammen sind, tritt ein in die Gegenwart Gottes. Mit diesen 4 Wahrheiten. Und vielleicht reicht das heute Morgen nicht, um so auf die Schnelle etwas loszuwerden. Suche immer wieder die Gegenwart Gottes, bis du merkst, wie du loslassen kannst. Bis du sagen kannst, und ich warte, bis Gott eingreift. Ich habe draußen auch ein paar Folien, diese Folie aufgelegt, die man mitnehmen kann und mit der man immer wieder ins Gebet gehen kann, mit den Bibelstellen. Warte, bis er eingreift. Geschwister, wenn uns das gelingt, dann ist der Weg frei für Wiederherstellung. In der Gegenwart Gottes wird das Unrecht nicht ungeschehen gemacht, aber es wird in andere, in bessere Hände gegeben. Hast du dich nicht schon gefragt, wie David in dieser Verfolgungssituation seine Hand zurückhalten konnte, Saul zu töten? Ist doch offensichtlich, dass er genau auf dieser Grundlage hatte, aus dieser Grundlage die Kraft hatte, Saul mit Großzügigkeit, ja sogar mit Barmherzigkeit zu begegnen. David tritt aus der Höhle und sagt zu Saul, der Herr wird zwischen uns richten. Gott hat gesehen. Gott hat es nicht gut geheißen. Gott wird zur Rechenschaft ziehen. Der Herr wird zwischen uns entscheiden. Und er wird dich für das strafen, was du mir anzutun versuchst. Ich aber werde dir niemals Schaden zufügen. Spüren wir, dass in seinem Herz etwas geschehen ist? Er hat losgelassen. Er hat es in die Hand Gottes übergeben. Er hat in der Gegenwart Gottes nicht nur Ruhe gefunden, sondern sogar Barmherzigkeit und Güte. So, dass er Saul versprechen kann, wenn ich König werde, ich werde deine Familie am Leben lassen. Das hat er auch getan. Das hat er gehalten. Noch viel mehr. Er hat den ganzen Besitz zurückgegeben und so weiter. Bereits mitten im Unrecht hat David in der Gegenwart Gottes Wiederherstellung erleben dürfen. Ich war mal dabei, wie eine junge Frau ihren Brüdern vergeben hat, von denen sie sexuell missbraucht worden ist. Ich konnte nur staunen. Menschlich betrachtet kann man das gar nicht einordnen. Woher die Kraft für so einen Schritt? Woher Großzügigkeit und Barmherzigkeit? Die Antwort ist, Gott stellt wieder her. Und der Heilige Geist gibt uns Kraft, Unrecht mit Gutem zu überwinden. Und in so einem Schritt kommt eigentlich zum Ausdruck, und auch das ist jetzt die Hinführung zum Abendmahl, in so einem Schritt, wenn wir mit Barmherzigkeit auf Unrecht reagieren, kommt zum Ausdruck, was wir selbst schon erfahren durften. In dem Moment, wo wir zu Jesus kommen durften. Weil wir haben Unrecht angehäuft und haben völlig unverdient die Großzügigkeit Gottes erleben dürfen. Und es ist dieses Erlebnis, unverdiente Großzügigkeit, die den Weg öffnen, der Jesus beschreibt. Sucht das Wohl eurer Feinde und tut Gutes denen, die euch hassen, und segnet die, die euch verfluchen, und betet für die, die euch Böses tun. Jesus hat diesen Weg geöffnet, weil er mit unserem Unrecht großzügig und gütig umgegangen ist.